Das Jazzgespräch.
Schönen guten Abend zu einer Sonderfolge heute. Den Temperaturen entsprechend Jazz on a Summer's Evening haben wir das genannt. Eine Easy Listening Folge heute. Oder, Dieter?
Servus. Ja, servus Stefan. Hallo da draußen alle. Ja, Easy Listening ist sicher ein guter und gleichzeitig schlechter Begriff, weil ich bin auch, wie ich meine Alben ein bisschen gegoogelt habe, auf den Begriff gestoßen und Smooth Jazz und wie diese Sachen da alle genannt werden. Und im Grunde genommen wird es der Sache nicht gerecht, weil da eigentlich, selbst dann, wenn es schöne Musik ist, die beschwingt oder heiß ist, so wie der Sommer eben oft ist, ist es trotzdem, finde ich, was sehr Anspruchsvolles. Ich kann zumindest für meine Platten, die ich ausgesucht habe, behaupten, dass da schon sehr, sehr viel auch musikalisch Hochwertiges dabei sein wird.
Also ich habe es viel leichter gemacht, ich habe mir einfach die Stimmungen vorgestellt, die ich an einem Sommerabend haben könnte. Das eine ist, wenn man so auf der Terrasse sitzt und die Sonne schon langsam untergeht und es kühler wird und man hat das erste oder zweite Glas Wein in der Hand und vielleicht ein paar Oliven. Das wäre so das eine Setting. Das zweite Setting ist natürlich, wenn man am Meer ist und dort den Sonnenuntergang erlebt, eventuell in einer Bar im Freien sitzt, einen Cocktail in der Hand und das Glück hat, was eigentlich nie passiert, einen Barkeeper zu haben, der vernünftige Musik spielt. Und zum dritten Setting komme ich dann später.
Na gut, dann muss ich zumindest noch zwei Settings ergänzen und bin gespannt, ob ich dir damit dein drittes Setting absteche. Also neben diesen coolen Barabenden oder auf der Terrasse sitzen und dem Sonnenuntergang am Meer zuzuschauen, gibt es natürlich noch dieses klassische Hot-Feeling, wenn es so 30 Grad Nächte gibt, wo es einfach überhaupt nicht abkühlt und wo man einfach so richtig Feuer mit Gegenfeuer bekämpfen muss und dann einfach wirklich ganz, ganz heiße Rhythmen hört. Das ist für mich auch so klassisch Jazz on a Summer's Evening, eine Hot Summer's Evening. Und dann ist bei mir noch so ein bisschen die Road-Movie-Geschichte dabei. Irgendwie so, ja, durchaus im Auto sitzend oder dieses Gefühl zumindest habend und dann so ganz, ganz weit wegzukommen mit der Musik. So dort, wo es schön ist, dort, wo es heiß ist, dort, wo es viel Sonne gibt, dort, wo es hell ist, dort, wo es Palmen gibt oder vielleicht sogar eher so ein bisschen diese Texas-Stimmung. Das ist für mich auch Jazz on a Summer's Evening.
Das ist super interessant. Jetzt haben wir ja schon vier Stimmungen. Ich sage jetzt dann meine dritte noch dazu, um das dann jetzt zu komplettieren. Ich habe daran gedacht, draußen im Freien zu sitzen, so in einem offenen Kino, wie es früher mal in Wien gegeben hat, vor Corona, und einen alten Film zu schauen und der mit Jazz untermalt ist. Ich habe ein konkretes Beispiel dafür. Ja, haben wir schon fünf Stimmungen. Aber wir werden jetzt in den nächsten 30 Minuten 144 Alben vorstellen. Nein, werden wir nicht.
Na, weißt du was, Stefan? Da interessiert mich doch gleich einmal, wie viele Alben hast du jedenfalls sozusagen quasi mal so vor dir liegen, die du irgendwie, wenn sich die Zeit ausgeht, ansprechen würdest?
Also ich habe hier 21 Alben in der Schnelle gefunden in meiner Plattensammlung. Aber keine Angst, ich werde nicht alle 21 erwähnen, weil sonst tun wir nur Name-Droppen und sonst gar nichts. In den nächsten 30, 40 Minuten, das wäre relativ langweilig. Ich bin extrem gespannt, was wir so gemeinsam ausgesucht haben.
Ja, ob es überhaupt Überschneidungen geben wird. Weil ich stelle gerade fest, ich meine, ich habe da 10 Platten liegen und ich sage mal, da sind noch 3, 4, die von teilweise denselben Interpreten auch noch dazu passen würden. Aber ich würde mich in Wirklichkeit wahrscheinlich auf 10 beschränken und decke damit meine 3 Summer Feelings bereits ganz gut ab.
Dann bin ich aber schon extrem gespannt, womit du startest.
Na gut, tauchen wir ein in die Geschichte. Ich werde es vielleicht zeitlich chronologisch machen, weil es ist recht schwierig sozusagen quasi irgendwo sich von einem Album zum anderen zu handeln, weil das ein bisschen auch verbunden ist mit Erlebnissen, die ich in meinem Leben hatte im Sommer. Und da ist es dann auch zeitmäßig bunt durcheinander gegangen. Und um das Ganze nicht zu kompliziert zu machen und nicht in Erklärungsbedarf zu kommen, mache ich es, wie gesagt, zeitlich. Und fange an mit einem meiner ganz großen Favorites. Und zwar ist es vom George Benson, White Rabbit. Eine Platte, die auf dem ZTI-Label entstanden ist. Und zwar im Jahr 1971. Ich habe noch eine englische Originalpressung von einem England-Urlaub ergattert. Eine von den Platten, wo der George Benson mit dem Herbie Hancock und dem Ron Carter gespielt hat. Billy Cobham am Schlagzeug, Hubert Laws an der Flöte, Erto Morera spielt auf den Percussions mit, dann ist noch der Earl Clue an Bord als Gitarrist und der Jay Berliner, kenne ich, aber kann ich jetzt gar nicht sagen, was der gespielt hat. Und was an der Platte für mich so beeindruckend und sommerlich ist, ist nicht nur, dass die zweite Nummer Theme from Summer of 42 heißt, sondern dass es insgesamt gesehen eine Platte ist, irrsinnig stimmungsvoll, gleichzeitig, wie soll ich sagen, kühle Sommernächte begleiten kann, wie auch heiße Sommernächte. Und der George Benson ist auf der Platte wirklich auf höchstem Level, spielt wirklich irrsinnig gut und macht mir eine große Freude dabei.
Das ist sehr interessant. Ich kenne die Platte nicht, ich kenne den George Benson kaum. Für mich ist es immer so die Assoziation Schnulzen, Mainstream-Jazz-Gitarrist oder so auf die Art. Ich kann überhaupt nichts zum George Benson sonst sagen. Aber ich werde mir die Platte natürlich anhören. Sag nochmal, wie sie heißt.
George Benson White Rabbit.
White Rabbit, okay. Ja. Aus dem Jahr?
1971.
71, ja. Du hast das Label genannt, CTI. Mhm. Ich habe aus der Zeit von CTI auch das so manches, nämlich von Freddie Hubbard. Wo der Freddie Hubbard dann in die Richtung Funky Fusion Jazz gegangen ist. Sehr interessante Alben übrigens. Passt jetzt nicht zum Thema, aber es ist mir gerade eingefallen, weil du das Label genannt hast.
Na, passt eigentlich durchaus zum Thema, Stefan, finde ich, weil die Platten, die ich heute mit dir noch ein bisschen besprechen werde, die sind alle so ein bisschen diesem Genre zugeordnet. Soul, Funk, Fusion. Für mich ist es ganz generell so, dass der Soul, Funk, Jazz, dieser gegroovte, ob jetzt heiß oder eher cool und entspannt und ruhig und charmant, der drückt für mich so ganz klassisch dieses Jazz-Feeling aus. Und in dem Sinne, glaube ich, kommt bei mir durchaus heute noch einmal CTI vor und auf jeden Fall diese Musikrichtung. Und es ist bei mir sehr viel dabei, was in den 70er und 80er Jahren entstanden ist.
Nur kurz, bevor ich übernehme, gibt es vom George Benson noch irgendetwas, was du empfehlen kannst?
Es gäbe vom George Benson ganz, ganz viel, was ich noch empfehlen könnte. Nämlich so viel, dass man daraus eine eigene Sendung machen könnte. Aber ich sage dazu, dass eine meiner zweiten Platten, die ich heute mitgenommen habe, auch eine George Benson-Platte ist. Und ich habe sogar geschwankt, eine dritte mitzunehmen. Ich sage, die dritte wäre Breezing gewesen aus dem Jahr 1976. Und ich habe mich dann entschieden, als zweite und als Kontrapunkt zur ersten, die eigentlich fast intellektueller Jazz ist, die White Rabbit, dann seine vielleicht erfolgreichste und unter den Connoisseuren zumindest das bekannteste aus dem Jahr 1980 zu nehmen, die der Quincy Jones produziert hat. Und zwar ist es Gimme the Night. Also wenn du da nicht zumindest irgendwo in Kaufhäusern, Stefan, die eine oder andere Nummer gehört hast, dann ist dir eigentlich schon gar nicht mehr zu helfen. Und was ich an der Platte so wahnsinnig berührend und so bestechend finde, ist, dass er singt da ganz viel drauf. Und es ist eigentlich jede einzelne Nummer, nicht nur, glaube ich, damals zumindest in Jazzrock-Kreisen ein Hit geworden. Ich glaube, es ist wirklich einiges gewesen, was zumindest in Amerika dann auch in der Zeit rauf und runter gespielt wurde. Sondern es ist, ich habe mir die Platten vollständig durchgehört, keine einzige schwache Nummer dabei, aus meiner Sicht. Natürlich unter dem Motto, dass das Ganze Soul Jazz oder Jazz for a Summer's Evening ist, aber also seine Gitarren-Soli sind dermaßen beschwingt und die Nudelei, die der Stefan, die der George Benson, der Stefan auch ganz gut kann, wenn er redet, die der George Benson manchmal an den Tag legt, wenn er wenn er Gitarre spielt, die ist auf der Platte eigentlich in keinster Weise vorhanden. Also auch eine schwere Empfehlung, Stefan.
Man lernt nie aus. Hätte ich wetten müssen, ob mein lieber Freund George Benson Platten zu Hause hat, hätte ich definitiv Nein gesagt. Interessant. Na gut. Aber ich werde mir das anhören. Bei mir hat sich herauskristallisiert zwei Faktoren, die einen roten Faden durch diese Auswahl ziehen. Das eine ist Vocals, also Sängerinnen oder Sänger. Und das zweite ist, das ist ein und oder brasilianische Einflüsse. Und ich fange mit dem Album an, das mir gleich als erstes eingefallen ist, wie wir uns über das Thema unterhalten haben. Und das ist ja das sehr, sehr berühmte Album Stan Getz and João Gilberto featuring Antonio Carlos Jobim. Ja, Stan Getz. Aus dem Jahr 1964 erschienen, 63 aufgenommen. Stan Getz entdeckt brasilianische Samba, eigentlich Bossa Nova Musik. Ja, vielleicht auch Samba-Einflüsse. Hat auch zwei Jahre vorher schon mit dem Gitarristen Charlie Bird ein Album aufgenommen, Jazz Samba. Berühmt ist aber vor allem dieses Album geworden, was ich erwähnt habe, weil da natürlich mit The Girl from Ipanema der Welthit drauf ist. Und zwar gesungen von der Frau von João Gilberto, Astrid Gilberto.
Gute Wahl. Gute Wahl. Sehr, sehr schönes Album. Könnt ihr auch in meinen Best-ofs für die Sommernächte drinnen sein. Ist wirklich eine ganz, ganz tolle Platte. Ja, die auch wirklich noch ein bisschen mehr so im klassischen Jazzbereich angesiedelt ist, als die Dinge, die ich bis jetzt da hineingeworfen habe in den Talon.
Sie hat auch den Riesenvorteil, dass du sie auflegen kannst, wenn du Gäste hast, die normalerweise mit Jazz wenig am Hut haben. Das gefällt jedem. Das ist ja erstaunlich, wie dieses Bossa Nova einfach jeden irgendwie mitnimmt.
Ja, ja. Wobei ich möchte gleich dazu sagen, für die Platten, die bis jetzt von uns beiden reingeworfen wurden, und ich kann mir gut vorstellen, dass das für die restlichen Platten auch gelten wird, das sind so Platten, wie du richtig sagst, die man sich anhören kann, wenn man mit Gästen zusammensitzt, die im Hintergrund laufen können. Aber ich behaupte mal ganz frech, dass alles das, was wir da heute besprechen werden, definitiv gilt das für das, was wir jetzt bereits in den Talon reingeworfen haben. Das sind Platten, da kannst du dich hinsetzen und wirklich auch mit Kopf zuhören. Die sind alle wirklich auf höchstem Niveau. Also das Vorurteil, dass das Musik, die man im Hintergrund laufen lassen kann, dass die niveaulos sein muss, das gilt zumindest für die bis jetzt genannten Platten in keinster Weise.
Ja, ich hätte den Vorwurf gar nicht so gehört oder mir bewusst gemacht. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, es ist natürlich ja, klar. Ja, soll ich weiter tun?
Aber ja, ich habe schon zwei genannt, jetzt mach mal du weiter.
Ja, nein, ich bleibe jetzt mal bei Brasilien beziehungsweise bei den brasilianischen Einflüssen. Ich habe João Gilberto genannt. Es gibt von ihm auch ein Album, das João Gilberto heißt. Das ist aus 1973. Das ist auch sehr schön. Würde ich jetzt nicht näher darauf eingehen, weil das wird alles zu lang dauern. Dann von genannten Antonio Carlos Jobim gibt es eine Menge Alben. Eines ist eine Kooperation mit Elis Regina. Das ist eine bekannte, ich glaube, eher auch brasilianische Sängerin gewesen. Elis und Tom ist das Album aus den 70er Jahren. Und natürlich, und die sollte man jedenfalls, also die passen hier ganz gut rein, zwei Alben vom Jobim unter seinem Namen, nämlich Wave aus 67 und Stoneflower aus 70. Ich weiß nicht, wie ich die Musik beschreiben soll. Das könnte für manche Ohren ein bisschen kitschig klingen. Ja. Aber für mich sind es Meilensteine dieses brasilianischen Jazz und es passt für mich so ganz, ganz genau zum Thema, das wir heute haben.
Wann entstanden, hast du gesagt?
67 war Wave und Stoneflower war 1970. Mhm. Mit einem übrigens extrem schönen Cover. Also WF hat wirklich ein tolles Cover. Schaut euch das einmal an im Internet. Mhm. Mit einer, ich glaube, es ist eine grüne Giraffe drauf oder so. Ich habe es jetzt nicht vor mir. Aber es ist sehr, sehr lustig. Ja, das sind meine brasilianischen Alben für heute.
Na bitte, okay, dann mache ich vielleicht jetzt mal einen Sprung in die afrikanische Richtung und werde einen meiner absoluten Lieblinge präsentieren. Ganz was anderes. Und wir werden möglicherweise, wenn wir zum Thema Jazz an einem Sommerabend gekommen wären, dann wären wir da gar nicht hingestolpert, weil der sonst eher im afrikanischen Idiom angesiedelt wäre. Es handelt sich um den Manu Dibango, der einer der ganz großen afrikanischen Musiker ist, der sich sehr bemüht hat um dieses Idiom der afrikanischen Musik und der für mich aber trotzdem mit vielen seiner Alben am ehesten im Jazzbereich anzusiedeln ist. Er hat immer wieder so ein bisschen Reggae-Elemente dabei und er hat Elemente, die sich sozusagen so originär verhalten, dass man sie fast gar nicht zuordnen kann. Mir fällt sofort der Fela Kuti ein, der da ähnlich hineinpasst. Aber selbst der Fela Kuti ist für mich wahrscheinlich auch am ehesten im Afro-Jazz anzusiedeln, wie eben der Manu Dibango. Und die absoluten Highlights von Manu Dibango aus einer Vielzahl von wirklich großartigen Platten sind für mich aus den Jahren 1985 die Electric Africa und aus dem Jahr 1986 die Afro-Jazzy. Platten, die irrsinnig lebendige Musik haben, sehr, sehr komplexe Rhythmen. Der Manu Dibango ist ja auch einer, der ganz, ganz viel selber gespielt hat. Auf einer der beiden Platten oder sogar auf beiden Platten spielt er mit dem Herbie Hancock zusammen, was die Platte natürlich noch zusätzlich aufwertet. Es ist die Electric Africa, genau, wo der Herbie Hancock dabei ist. Beide Platten auf höchstem Niveau. Eine der Nummern, die fast jeder kennt, ist Sol Makossa. Weiß nicht, Stefan, sagt er das was?
Jemals davon ja, freilich.
Kennt man schon, gell?
Manu Dibango ist Westafrika, aber welches Land weiß ich jetzt nicht, weißt du?
Mosambik vielleicht. Ich muss dir ehrlich sagen, ich passe.
Mosambik ist Ostafrika.
Ich kann dazu nicht wirklich was beitragen und bleibe eher noch ein bisschen bei den Platten selber. Okay. Es ist zum Beispiel der Bill Laswell da als Produzent wichtig gewesen und das merkt man auch den Platten an. Sie sind wirklich sehr, sehr schön produziert und er hat auf komplexeste Arrangements Wert gelegt und was mir so taugt ist, wenn es draußen dann noch immer 27 Grad hat, um 10 Uhr Licht abdrehen, idealerweise auf einen Plattenspieler, auf einer guten Anlage mit Röhrenverstärker hören. Und du hast das Gefühl, du sitzt mitten in Afrika in der Steppe. Es ist wirklich großartig.
Du hast, gefallen ist der Name Fela Kuti. Ich habe den nicht auf meiner Liste jetzt. Aber wenn du zuerst die Stimmung beschrieben hast, nicht nur Sommerabend, sondern auch heiße Nächte oder vielleicht unerträglich heiße, schwüle Nächte, da passt eigentlich der Fela Kuti dann ganz gut. Ne?
Ja. Wie gesagt, du hast recht, ich habe ihn ja auch schon genannt. Ja.
So ist es. Aber hast du ihn auf der Liste gehabt? Oder?
Nein. Fela Kuti ist für mich genauso wie so manche andere, die ich gerne auf die Liste genommen hätte, bin ich dann während des damit Beschäftigens drauf gekommen, das ist so großartig, das muss eine eigene Sendung werden.
Müssen wir machen, so ist es. Ja. Gut, aber das war der zweite Anspieltipp für mich heute, Manu Dibango. Ist mir natürlich bekannt und habe schon das eine oder andere gehört, aber es war mir nie etwas, was in meinem Fokus war, sozusagen. Darf ich mit Afrika weitermachen?
Bitte gerne.
Ich habe eine afrikanische Platte, sogar eine, die ich vor kurzem erstanden habe. Und das passt jetzt wiederum zu einer Stimmung, die ich eigentlich gar nicht noch genannt habe. Das wäre also sozusagen unsere sechste dann. Und zwar musst du dir vorstellen, einen Nachtclub in Kairo in den 70er Jahren. Und da spielt eine, das spielt ein gewisser Sala Ragab und die Cairo Jazz Band. Ist jetzt wieder veröffentlicht worden. Sala Ragab war ein ägyptischer Militärmusiker. Er hat Klavier gespielt und irgendein Blasinstrument. Oder nein, Klavier und Schlagzeug, glaube ich, hat er gespielt. Und hat durch einen tschechischen Jazzmusiker, den Gustav Brohm, gelernt, Jazz zu spielen und hat eine Band gegründet, die Cairo Jazz Band. Und die haben dann auch gelernt, Jazz zu spielen. Aufnahmen gibt es nicht viele, soweit ich weiß. Bekannt ist, dass mit dem Sun Ra Orchestra, wie die in Ägypten unterwegs war, waren eine oder zwei Aufnahmen gemacht hat. Ja, und das ist eben Sala Ragab und die Cairo Jazz Band. Die Platte heißt Egypt Strut, ist im Jahr 74 aufgenommen worden.
Also Respekt, Stefan, wenn ich wusste, dass du so ethnografisch wirst, hätte ich auch meine neuesten Errungenschaften ausgepackt. Ich sage nur türkischer Jimi Hendrix Sound, der die auch klar, aber mehr möchte ich heute nicht dazu sagen. Vielleicht kommen wir mal so zu diesen ganz heftigen Dingen. Jedenfalls Respekt, das habe ich überhaupt noch nie gehört und muss ich unbedingt hineinhören.
Gut, mach das. Ja, sonst habe ich von Afrika allerdings, warte mal, lass mich schauen. Na, sonst habe ich von Afrika nichts dabei. Damit übergebe ich das Wort wieder an dich.
Ja, du, gerne. Ich wollte gerade sagen, dann muss ich jetzt fast einen extremen Kontrapunkt setzen und von dieser doch sehr exotischen Platte, die du uns da gerade ans Herz legst, zu einem, ich möchte fast sagen, zu einem Mainstream-Klassiker kommen. Die Platte ist insofern, scheidet sie die Geister, weil die einen wahrscheinlich sagen werden, bin gespannt, was du sagst, absoluter Schmuse-Sound. Aber eigentlich haben sämtliche, auch wirklich ernstzunehmenden, sogar Jazzkritiker, waren sich einig, dass diese Platte eigentlich nicht nur durchgehend von Hits bestückt war, sondern dass jede einzelne Nummer sehr, sehr anspruchsvoll und schön, nicht nur arrangiert, sondern auch gespielt wurde. Insbesondere von ihrem Hauptdarsteller, dem Grover Washington Jr. Es handelt sich um seine bekannteste Platte. Ja, ja. Die Wine Light mit der Hitsingle Just the Two of Us, wo der Bill Withers seine wunderbare Schmeichelstimme zum Besten gibt.
Hast du das also, vor dir?
Ich habe sie vor mir, ja.
Zeig mir das Cover. Ja. Oh, weiter das weg Cover. Ein bisschen. Weiter weg, weiter weg.
Oh, ja, alles sehr unscharf.
Es ist. Nein, mir kriegen es nicht hin. Egal.
Warum wolltest du das Cover sehen?
Weil ich wissen wollte, ob ich sie kenne. Und ich kenne es vor allem, wenn ich das Cover sehe. Aber ich tue daneben dicken, macht nichts.
Ja, du einfach dicken und ich erzähle ein bisschen davon. Also, die Platten ist durchgehend eine Musik, die du, wenn du mit deinem Schätzchen dich zu einem kleinen Tete-a-Tete oder auch zu einem größeren Tete-a-Tete zurückziehst, in die Polsterburg. Ist sie großartig im Hintergrund, sie ist genauso wunderbar, wenn man sich ein gepflegtes Gläschen Wein aufmacht, wenn man die von dir schon angesprochene nette Runde zu einem guten Essen zu Hause hat und im Hintergrund Musik laufen lässt. Die Platten funktionieren eigentlich immer und ich habe sie jetzt ganz bewusst heute mal im Hintergrund, was jetzt im Hintergrund, ich habe sie aufgelegt und habe mich voll darauf konzentriert und ich war selber erstaunt davon, wie beseelt der Grover Washington Jr. sein Saxophon bedient und was der für wahnsinnig flotte und kreative Melodien da vom Stapel lasst. Und auch das ist zum Beispiel etwas, warum die Platten definitiv in den Jazzkanon hineingehört, weil wenn du dich auf das bewusst konzentrierst, dann merkst du, dass das Ganze wirklich deswegen schon besonders ist, weil wenn der Grover Washington Jr. darauf abgezielt hätte, damit einen Smash-Hit zu landen und möglichst viel zu verkaufen, dann hätte er sich sicher nicht so viel Mühe gegeben, komplexeste musikalische Soli in der Platten unterzubringen. Das hat er nämlich gemacht. Also der bedient damit in Wirklichkeit sozusagen den Mainstream genauso wie den Musikhörer, der einfach wirklich auf anspruchsvollere Musikfolgen und Melodieläufe Wert legt. Also echt eine Empfehlung, Stefan, hör mal rein und gib mir deine Meinung, würde mich interessieren, ob du das auch so erlebst, wenn du es hörst. Die Platte ist übrigens...
Das wäre jedenfalls die...
Ja. Entschuldige, ich schließe nur ab, die Platte ist im Jahr 1980 entstanden und das Label ist Elektra, wenn ich mich hier nicht irre.
Das wäre die zweite Wette, die ich heute verloren habe, ja.
Aha, aber wieso?
Naja, sag, wetten wir, dass die der Grover Washington Alben zu Hause hat, sag ich, können wir wetten, ja, wird viel dagegen.
Du hättest nicht geglaubt,
so kann man sich irren. Nein, hätte ich nicht geglaubt.
Okay, ich sage gleich dazu, es ist nicht meine einzige von ihm.
Ja, das habe ich mir gedacht. Aber wollen wir das nicht weiter vertiefen heute? Nein, sehr interessant, aber wirklich spannend. Die Brasilianer habe ich abgearbeitet, das eine Afrika-Album auch. Ich überlege gerade, wie ich jetzt weiter tue. Was jetzt noch wirklich ich erwähnen will und was nicht unbedingt sein muss. Aber weißt du was, ich habe jetzt eine gute Ergänzung zu diesem Grover Washington-Album. Ja. Und zwar Chuck Mangione.
Aber ja, natürlich.
Ja, weil wir haben den irgendwann einmal gehabt in einer von unseren Sendungen so nebenbei. Ich weiß nicht mehr, da ist es irgendwie um Big Bands oder so gegangen. Ich weiß es nicht. Aber ich war früher, bevor ich noch wirklich so in den Jazz eingetaucht bin, war ich ein bisschen so Chuck Mangione-Fan und hatte und habe immer noch drei Alben von ihm. Und eins davon, das habe ich heute auf die Liste genommen, das ist aus dem 79er Jahr, Live at the Hollywood Bowl. Du hast auf dem Cover auch diese Hollywood Bowl so in der Abendsonne, wo Chuck Mangione mit dem Orchester spielt. Und es ist so schön kitschig, was da von seinem Flügelhorn und den begleiteten Bläsern und so weiter kommt. Und Streicher, glaube ich, sind auch dabei. Ja, aber ich mag es immer noch ab und zu.
Du, ich meine, das zeigt wiederum, dass es gibt nicht wirklich schlechte Musik. Es gibt bestenfalls Leute, die nicht gut zuhören. Gerade der Chuck Mangione ist für mich einer, der zwar natürlich im weitesten Sinne Easy Listening Jazz macht, aber der macht das auch auf einem wirklich beseelten Niveau. Und alles, was man mit Herz macht, kann nicht falsch sein. Also ich bin ganz bei dir, das passt schon.
Weißt du irgendwas, was ihm geworden ist? Lebt er noch?
Keine Ahnung.
Ja, ich weiß es auch nicht. Ja.
Es gibt übrigens vom Chuck Mangione eine Platte, die ich sogar jeden ernsthaften Jazz-Liebhaber empfehlen würde, oder vielleicht sogar zwei. Also die eine ist Feels So Good und die andere ist Land of Make-Believe. Das sind auf jeden Fall Platten, wo ich sage, die verdienen sich wahrscheinlich sogar bei ernsthaften Jazz-Liebhabern mehrere Sterne, also mindestens drei, vielleicht sogar vier. Also der kann schon was, der Junge.
Ja, jetzt muss ich nur schauen. Ich glaube, ich habe entweder die eine von den beiden oder beide. Aber nein, habe ich nicht. Children of Sanchez, da spielt sogar der Dizzy Gillespie mit.
Ja, bitte. Ja. Der übrigens auch mit einigen seiner Platten, speziell aus der späteren Zeit, würden da einige Sachen, Afro-Kuban-Jazz-artige Sachen, die der Dizzy Gillespie so in den 80er Jahren gemacht hat, würden da auch hervorragend dazu passen.
Mhm, stimmt. Ja.
Na gut.
Gut. Na gut.
Soll ich wieder eine einwerfen?
Wirf eine ein.
Gut, ich werfe ein. Wenn ich sozusagen quasi mit der Wine Light vom
Washington. Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber du hast ja verschiedene Stimmungen genannt. Ja.
Ja.
Wir haben jetzt von dir gehabt George Benson, wir hatten Grover Washington, wir hatten
Manu Dibango.
Manu Dibango. Wie passt es jetzt zu den Stimmungen, die du so.
Also ganz eindeutig, Grover Washington und George Benson sind natürlich dieses klassische am Abend hinsetzen und bei einem guten Gläschen Wein ein bisschen herumschmusen oder einfach nur die Seele baumeln lassen. Und dann Manu Dibango ist genau dieses, wenn die Nächte sich einfach überhaupt nicht abkühlen wollen, dann sagt man am besten Feuer mit Gegenfeuer bekämpfen und tanzen gehen oder draußen herumrennen, sozusagen, was immer auch. Das wäre sozusagen so die Einteilung von den bis jetzt genannten Platten. Und die ich jetzt nennen werde, ist dann wieder so eine klassische für hinsetzen oder im Auto stundenlang mit oder ohne Klimaanlage, je nachdem, wie man sich fühlt, dahin zu fahren und draußen sozusagen nur Sonne, Sonne, Sonne zu haben und dabei zu wissen, der Sommer dauert ewig und wird nie aufhören. Genau dieses Feeling, das hatte ich als Student und vorher noch als Schüler. Und da hat diese Musik so wunderbar dazu gepasst. Und da schmeiße ich jetzt eben die nächste hinein und das ist vom David Sanborn, Die Voyeur.
Das hast du noch gemerkt, wie das war damals?
Es ist zwar lange her, aber es war so schön, dass mich diese Gefühle nie verlassen werden. Das ist eine spannende Geschichte, über die wir uns wahrscheinlich in diesem Zusammenhängen nie unterhalten werden, aber die auch interessant wären, wie sehr einen eigentlich die Jugendzeit prägt und wie sehr die Erlebnisse aus dieser Zeit mir so vorkommen, als hätten sie Jahrzehnte gedauert. Und wenn ich dann wirklich bewusst darüber nachdenke oder sogar versuche, kalendarisch mich wieder reinzuversetzen, komme ich drauf, da handelt es sich um wenige Jahre. Das waren die Jahre Anfang der 20er. Und ich sehe es auch übrigens an den Platten, Stefan. Wenn ich dann schaue, ich habe ganz, ganz viele Platten, die so um das Jahr 1985 herum entstanden sind, wo ich offensichtlich musikalisch sehr stark geprägt wurde. Und was ich damals erlebt habe, das fühlt sich heute für mich an, als wären es Jahrzehnte gewesen. Das waren wahrscheinlich wenige Jahre. Gut, also so viel zu dem Thema. Was ich über die Winelight gesagt habe vom Washington Junior, gilt für den David Sanborn Voyeur genauso. Eine seiner wirklich besten Platten. Eigentlich, obwohl die Nummern für dich für die meisten anderen höchstwahrscheinlich unbekannt sind, eigentlich jede Nummer ein Hit gewesen damals. Der Markus Miller, Bassist, hat eine maßgebliche Rolle damals gespielt. Merkt man auch, Markus Miller ist ein großartiger Produzent auch gewesen. Also wirklich hochwertigst produzierte Nummern, die so richtig Summer Feeling, Summer Sun, Tequila Sunrise, Batida de Coco und ein fesches Mädel mit unendlich langen Beinen und okay, das soll ja jugendfrei bleiben, alles andere. Denke ich mir dazu.
Gut, David Sanborn kenne ich vor allem als Bandmitglied der El Chorro Band aus den 80er Jahren. Könnte jetzt überleiten zu El Chorro, weil ich den auch auf der Liste habe. Aber im Hinblick auf die fortgeschrittene Zeit möchte ich mich jetzt doch auf die Alben konzentrieren, die mir noch wichtiger sind zu erwähnen. Das eine ist spanischer Einfluss oder Musik, spanische Musik und gleichzeitig Klassik des 20. Jahrhunderts. Ich habe da zwei Alben, und zwar ist das eine vom Modern Jazz Quartett, gemeinsam mit einem brasilianischen Gitarristen Dorindo Almeida. Das Album heißt Aranjuez aus dem Jahr 66. Und ja, der Titel Aranjuez deutet schon darauf hin, was da unter anderem drauf ist, nämlich das Concerto de Aranjuez von Rodrigo. Neben einem Bach-Stück, womit wir dann wieder die Verbindung zum Jacques Rosier hätten, den man, glaube ich, auch ganz schön hören kann am
Den hatte ich auch schon, in den Fingern. Ja.
Aber es leitet vor allem auch über zum weiteren mir wichtigen Album für diese Sendung, das ist Sketches of Spain von Miles Davis. Mhm. Das ist eines der ersten Alben, das ich überhaupt gehabt habe und gehört habe von Miles Davis. Und ich habe es, um ganz ehrlich zu sein, in den letzten Jahren gar nicht gehört. Aber ist eigentlich schade, weil mir gefällt das immer noch wahnsinnig gut, wenn ich mich dazu hinreiße, es aufzulegen. Das ist eine der Arbeiten, Zusammenarbeiten mit dem Jill Evans. Das war eine produktive Zeit damals. Du weißt das viel besser als ich. Miles Ahead, Borg & Best, glaube ich, waren gemeinsam mit dem Jill Evans und eben diese Sketches of Spain und eventuell noch eines. Aufgenommen 1959. Und also, das ist genau das, was er vor allem dieses Concerto, ja, wenn man man sieht so richtig diese spanische, das Hochland, ja, wo die Hitze noch so flirrend ist, bevor die Sonne untergeht. Also das ist meine Assoziation immer dazu.
Ja, super gute Wahl. Also großartige Platte, ich liebe sie auch sehr. Und würde mich jetzt nicht versteigen, wollen, zu sagen, dass sie zu den 10 wichtigsten Platten der Jazzgeschichte gehört, obwohl man darüber sogar diskutieren könnte, aber auf jeden Fall gehört sie, finde ich, zu den 10 wichtigsten Platten, die der Miles Davis gemacht hat, und er hat viele gute Sachen gemacht. Tolle Platte, Meilenstein in vielerlei Hinsicht, auch weil da wirklich ein klassisches Musikstück über den Jazz auf eine ganz, ganz neuartige Art und Weise modal interpretiert wurde, und einfach wunderschöne Musik, wie du richtig sagst, auch da auflegen und sich sofort in Spanien fühlen und eine gute Paella dazu kochen.
Ja, und damit bist du jetzt dran.
Okay, ich bin gerade dabei. Ich glaube, ich werde jetzt einiges von diesen Dingen, die ich heute noch gern gesagt hätte, einfach brutalst unter den Tisch fallen lassen.
Ja, das muss ich auch.
Ich sage nur dazu, ich habe festgestellt, das wären alles jetzt noch Gitarristen gewesen mit großartigen Platten, die ich aber dir, Stefan, und euch allen da draußen einfach ein anderes Mal unterjubeln werde. Insbesondere, ich kann es nicht lassen, ich muss es sagen, der Bill Frisell, der heute dabei gewesen wäre. Aber über den gibt es so viel zu sagen, dass da sowieso mal eine eigene Sendung fällig sein wird. Wo keine eigene Sendung fällig sein wird, und das ist meine letzte Platte für heute, obwohl der auch vieles Gutes gemacht hat, der hat vor allem eine Platte gemacht, die wirklich sehr, sehr scharf ist. Und die so richtig für mich Summer Feeling pur ist. Und zwar ist es der amerikanische Gitarrist Lee Ritenour mit seiner Platte Rio und der für mich wunderschönen Nummer Rio Funk, die letzte oder vierte Nummer auf der ersten Seite, die so insbesondere dieses funkige Sommerfeeling von Rio de Janeiro einfängt auf eine wunderbare Art und Weise. Und auch für diese Platte gilt, wie für die zuvor genannten vom David Sanborn und vom Grover Washington Jr., großartig arrangiert und wirklich jede einzelne Nummer von sämtlichen Musikern auf hohem Niveau gespielt, ohne Schwächen. Und er selber, der auch einer ist, der dann mitunter ein bisschen belanglos auf gewissen Platten klingt oder sagen wir, sehr mainstreamartig klingt, hat es auf der Platte geschafft, obwohl es eine Happy-Feeling-Platte ist, eigentlich höchst anspruchsvolle Melodien von sich zu geben, sich nicht zu wiederholen. Und jede einzelne Nummer ist irgendwie von vorn bis hinten ein Gedicht, wo du auch zuhören kannst und dich nie langweilen wirst.
Nicht nur vom Namen, ja?
Ja.
Noch nie gehört.
Ja, unbedingt reinhören. Sind großartige Musiker dabei. Im Grunde genommen eigentlich die gesamte Jazzrock Best-of-Partie von Amerika, angefangen von Don Grusin, der da mit an Bord ist, Dave Grusin, Paulino da Costa ist, glaube ich, in dem Fall nicht dabei, aber jede Menge von anderen amerikanischen und südamerikanischen großartigen Musikern, die sich dann im Laufe dieser Zeit auf der Hälfte der guten Jazzrock-Platten wiedergefunden haben.
Sehr schön. Ich habe noch ein Thema oder ein Album zu dem Thema Kino im Bein. Das ist mir heute zufällig in die Hände gefallen und du kennst das Album eigentlich, tatsächlich ist es von dir, also nicht vom Dieter Bietschmann aufgenommen, aber es ist, ich habe das Album von dir. Und zwar hat ein gewisser Dave Douglas eine Zeit lang Stummfilme begleitet.
Oh, schön, ja. Okay?
Du kannst dich erinnern.
Ja.
Und zwar vor allem Filme, in denen der Fatty Arbuckle entweder gespielt oder auch Regie geführt hat, mit anderen Größen, Harold Lloyd, fällt mir damit da ein, eventuell ein Buster Keaton, weiß ich nicht. Das Album heißt Keystone und ich denke, das ist halt so ein schöner Sommerabend wäre das, wenn man so draußen sitzen könnte und diese alten Stummfilme schauen und da Dave Douglas so daneben mit seiner Band stehen würde und das begleiten.
Ja. Ja, diese Platte von Dave Douglas, Stefan, ist übrigens die, finde ich, wo ihm das Kunststück gelungen ist, dass du die Musik wirklich auch im Hintergrund hören kannst und einfach beglückt davon bist und das Ganze so nebenbei auch ablaufen kann, so als Hintergrundmusik, wie wir heute schon so oft gesagt haben. Weil alle anderen Platten von Dave Douglas sind eigentlich, ich liebe ganz, ganz viele davon, aber so schwierig und so anspruchsvoll, dass man sie nebenbei fast nicht hören kann. Mit Ausnahme der Keystone, die ist wirklich einfach auch im Hintergrund so richtig schön zum Hören. Die fließt dahin, die groovt. Tolle Platte, ja, gute Wahl.
Mhm. Wie viel hast du noch? Oder wie viel musst du unbedingt noch erwähnen?
Nein, ich mache jetzt einen echten Bruch, weil alles würde zu weit führen. Ich kündige nur an, dass wir über diese Platten sicher in anderen Kontexten wieder stolpern werden.
Nimm noch ein Album, ich nehme noch ein Album.
Na gut, dann fische ich jetzt heraus vom John Scofield. Auf jeden Fall eine Platte, wenn man sich nur eine von ihm zulegen möchte. Gitarrist, der mit Miles Davis zusammengespielt hat, unter anderem, aber auch unter eigenem Namen großartige Sachen rausgebracht hat. Du kennst zumindest eine von ihm, die Agogo, weil ich weiß, dass du die mal von mir ausgebaut hast. Und glaube ich, das hat dir sogar ganz gut gefallen.
Oh, ja.
Um die handelt es sich aber heute nicht, sondern es handelt sich um die Platte Still Warm, die aus dem Jahre, finde ich es auf die Schnelle, aus dem Jahr 1986 ist. Und wo es auch so ist, gilt nahtlos das, was für die anderen Platten heute gesagt wurde, wirklich super gut produziert und jede einzelne Nummer kannst du sozusagen was durchspüren lassen im Hintergrund und das Sommerfeeling wird dich nicht verlassen dabei.
Gut, also wieder ein weiterer Anspieltipp. Gott, ich habe jetzt wieder viel zu hören in den nächsten Tagen.
Dann gib mir noch Futter mit.
Sagen wir nochmal den Titel.
John Scofield, Still Warm, aus dem Jahr 1986. Und nur, um ein bisschen sozusagen quasi für die Credits etwas getan zu haben, am Basis der großartige Daryl Jones, weil der Mark Miller heute noch schon genannt wurde, der Daryl Jones ist der zweite im Bunde, der Großartiges für die 80er-Jahr-Jazzwelt gemacht hat am Bass. Oder der Don Grolnick auf den Keyboards, auch einer von diesen Klassikern, der für die Well-Feeling-Music in den 80er Jahren verantwortlich war auf höchstem Niveau. Ja, das ist John Scofield, Still Warm.
Sehr interessant. Gut, also ich schmeiße jetzt auch alle meine Alben über Bord, weil es wäre viel, viel zu viel, weil machen wir noch eine Stunde dann.
Bitte nur symbolisch, Stefan, bitte nur symbolisch.
Ja, nein, ich mache sie nicht, ich schmeiße sie über Bord, ich erwähne sie nicht. Ja.
Nein, aber schmeiße sie nur symbolisch über Bord.
Ja, mache
ich. Es wäre sicher schade, wie der Einzelne.
Gut, ich komme jetzt ja zum Album, das eventuell sogar auf der Hand liegt, wenn du drüber nachdenkst.
Ja, nee,
weil du mich erkennst.
Wenn du das nicht über Bord schmeißt, dann muss es ja auf der Hand
liegen. Nein, es ist... Es ist John Coltrane und Johnny Hartman.
Oh, dann schau her, bitte.
Ja, weil Sänger Johnny Hartman, ich weiß nicht viel über ihn zu berichten, er war immer in der zweiten Reihe. John Coltrane wurde ein bisschen gedrängt, eine Platte aufzunehmen mit Vocals, also mit irgendeinem bekannten Sänger oder Sängerin, um ein bisschen auch bei anderem Publikum zu fischen und populärer zu werden, als er ohnehin schon war. Und er hat sich entschieden für Johnny Hartman, den er von früher schon kannte. Und es ist in seiner Diskografie eine absolute Ausnahme. Das einzige Album mit einem Sänger wurde im März 63 aufgenommen und hat eigentlich wunderschöne Stücke drauf, wenn man sich darauf einlässt, ja. Wenn man ein klassisches John Coltrane-Album erwartet, dann ist man enttäuscht, das ist klar.
Also ich musste auf jeden Fall insofern beipflichten, dass ich sage, großartige Platte, das vollkommen recht. Das war irgendwo, wenn man das theoretisch hören würde auf dem grünen Rasen, würde man sagen, kann nur ein Fehlgriff sein, sowohl von der Entscheidung für den Sänger von John Coltrane bis hin zu der Besetzung. Aber mitnichten, die Platte ist wunderschön, das ist vollkommen recht. Wobei man dazu sagen muss, der Johnny Hartman ist ein sehr, sehr beseelter Sänger, der dann knapp vor seinem Tod vor wenigen Jahren noch eine ganz, ganz große Platte gemacht hat, wo man noch mehr gesehen hat, was der eigentlich alles drauf hat, der Mann. Der ist einfach gut gewesen. Darum hat er auch zum John Coltrane sehr gut dazu gepasst.
Ja, das war, ich glaube, das waren unsere Platten für heute.
Ja, jetzt gibt's nur mal eines. Schluss machen mit der Sendung. Licht abdrehen, Plattenspieler aufdrehen und so richtig heißen heutigen Jazzabend mit guter Jazz on a Summer's Evening Musik zu genießen.
Ich weiß ja nicht, wie unsere Hörer das sehen, aber mir hat es sehr Spaß gemacht, diese Sendung heute. Und das ist mir auch das Wichtigste, um ehrlich zu sein. Trotzdem an alle da draußen, die uns hören, Hinweise in eigener Sache. Ihr könnt uns hören auf Spotify, auf Podcast für Apple, auf letscast.fm. Da könnt ihr Kritik und Feedback hinterlassen. Und solltet ihr nächste Woche am Sonntag keine Folge veröffentlicht sehen, dann liegt es eventuell daran, dass wir uns auf einer kurzen Sommerpause befinden. Man wird sehen. Ja, aber wir sind, sollte die Sommerpause stattfinden, dann auch bald wieder zurück. In diesem Sinne.
Okay, lieber Stefan, Servus da draußen, alle und niemand, alles Gute. Lasst es euch gut gehen.
Uns schwitzt es recht schön. Tschüss.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.